Heute mit Philipp Kräfer, dem Gründer von Wise.
Was es natürlich gibt, ist auf jeden Fall ein Hunger für ausländische Acts jetzt, ne? Also die haben ja seit 2 Jahren nur Domestic Acts gehabt oder so. Also den wird es auf jeden Fall geben. Dann ist halt wirklich die Frage, wie die Regularien sind, was das Government so macht. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sich China jetzt irgendwie auf einmal wieder komplett von der Welt verabschiedet oder so.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Mittlerweile solltet ihr unseren Podcast-Partner König und Meier schon kennen. Das familiengeführte Unternehmen aus Wertheim am Main produziert seit über 70 Jahren durchdachtes Zubehör für die Musikwelt. Vom Mikrostativ bis zum Instrumentenständer oder Zubehör für Bühne, Studio oder das Home oder Podcast-Recording-Studio wie hier bei uns. Produziert wird Made in Germany. Es gibt 5 Jahre Produkt sowie 10 Jahre Ersatzteilgarantie und das alles bei König und Meier. Von der Entwicklung und Konstruktion bis hin zur Endfertigung aus einer Hand. Ein Überblick gibt's auf www.k-m.de oder im Musikhandel, wo ihr die Produkte auch kaufen könnt. Ich freue mich heute, Philipp Kräfer im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Philipp engagiert sich seit vielen Jahren für den kulturellen Austausch zwischen China und Europa, zum Beispiel mit seiner Agentur Fake Music Media, und er bucht Bands, bringt Leute zusammen und nicht zuletzt mit dem Event Wise, das am 19. und 20. Mai jetzt in Berlin stattfindet und wo Zukunfts- und Technologiethemen diskutiert werden. Moin, Philipp.
Ja, hallo, na, wie geht's?
Soweit ganz gut. Wir kannten uns vorher noch nicht so wirklich, aber wir hatten im Vorgespräch oder wir haben geschrieben, haben wir zumindest festgestellt, dass du den Start von Redfield durchaus mit begleitet hast oder er dir zumindest nicht ganz fremd ist, denn vor ungefähr 20 Jahren oder mehr warst du selber als Musiker aktiv mit Leuten aus der ersten Redfield-Band, ne?
Das ist korrekt. Ich hatte eine Band damals, die hieß High Density in einem schönen Örtchen namens Hahn, wo ich aufgewachsen bin. Das ist in der Nähe von Düsseldorf, also zwischen Düsseldorf und Wuppertal an der A46. Und dann gab es als Anhängsel von Hahn noch ein kleineres Kraft, das hieß Grüten. Und da war ja der Kai Rostock aktiv, genau, mit Redfield. Und 2 meiner Bandkollegen, schöne Grüße, Lars und Daniel, waren dann in einer anderen Band, die dann, wo der Kai auch gespielt hat, That Very Time I Saw.
Genau, die erste Redfield-Band. Ja, okay. Und da hat es dann bei dir geklingelt, als wir miteinander geschrieben haben, sagtest du, ne?
Genau, das war ganz witzig. So Redfield, das kriege ich doch irgendwo her. Ja.
Geil, super. Jetzt wissen wir so grob, wo du musikalisch herkommst, einfach mal selber Musiker gewesen. Und jetzt, um so den Schwung zu kriegen Richtung Asien und speziell China, wie hat dich denn die Begeisterung dafür gepackt? Du warst ja erstmal, glaube ich, ganz woanders unterwegs, ne?
Genau, also ich habe in Köln studiert, und zwar Regionalwissenschaften Lateinamerika. Also das ist so für die Leute, die es nicht wissen, so eine Kombination aus Politikwissenschaft, Ökonomie, also hier VWL heißt es, lateinamerikanische Geschichte und Romanistik, also ziemlich umgreifendes, interdisziplinäres Fach. Und da bin ich dann irgendwie nach San Diego, hat es mich verschlagen, um da zu studieren, Latin American Studies. Und dann habe ich an der Uni da gemerkt, okay, ich kann zwar High Five zu jedem meinen Bolivianos geben und meinen Chileno von meinem Uruguayo unterscheiden und so weiter. Aber was machen denn diese ganzen Asiaten hier? Habe ich mich gefragt, weil in Köln, naja gut, da kennt man sich dann mit Asien nicht so richtig gut aus. Latinos hatten wir ziemlich viele, muss man sagen. Aber ja, ich konnte so, kommen die jetzt aus Korea, kommen die aus China, kommen die aus Japan? Ich hatte wirklich keine Ahnung und das hat mich etwas schockiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gelernt, okay, Kalifornien ist am Pazifik, auf der anderen Seite des Pazifik ist Asien. Und dann habe ich zusätzlich noch ein Buch gefunden, das ging über die Beziehungen zwischen Lateinamerika und Ostasien. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja ganz spannend. Schauen wir das mal an. Und das hat mein akademisches Interesse dann auch so ein bisschen geweckt. Und witzigerweise, als ich dann zurück nach Köln gekommen bin, das war dann 2006 oder 2007, hat meine Fachschaft eine Konferenz organisiert, die zu Lateinamerika und China, da ging es darüber. Und gleichzeitig war ja dann 2008 die Olympischen Spiele. Und keiner wusste was über China, aber alle haben sie drüber geschrieben und so weiter. Und ich war auch noch als Journalist unterwegs, so im WDR-Kosmos. Und das hat mich dann einfach interessiert. Und dann dachte ich mir 2007, ich fliege da jetzt einfach mal hin und guck mir das an. Ich hatte da so einen Kontakt zu einem Festival damals, ja.
Ah, okay. Was war das für ein Festival?
Ja, das war so mit das erste Festival, zumindest das erste Festival, was halt eigentlich jährlich stattgefunden hat. Das ist das MIDI-Festival, was herausgegangen ist aus einer sozusagen so einer School of Rock'n'Roll, was die 2000 gegründet wurde in Peking. Und aus dieser ja sozusagen School of Rock'n'Roll ist dann halt dieses Festival hervorgegangen. Und 2007, da hatte ich dann halt einen Kontakt dahin. Julia, schöne Grüße. Die hat dann nämlich Regionalwissenschaft in Ostasien studiert, auch aus Köln. Und die hatte diesen Kontakt und dann dachte ich mir, okay, fährst du da mal hin? Und was war das für ein Festival? Also es war erstmal ein Rockfestival, also elektronische Musik gab es da gar nicht. Wie ich aber später gelernt habe, war das auch das Festival mit der ersten Hip-Hop-Stage in China. Was auch nicht verwunderlich war, weil es war ja mehr oder weniger das erste Festival. Also Hip-Hop war sehr, sehr, sehr underground da. Und ja, ich bin da hingekommen und da liefen auf einmal so Punkrocker hin mit so Irokesenschnitten und teilweise haben sie sich ausgezogen und sind da so nackt flitzermäßig rumgelaufen, irgendwie von so einer Polizei verfolgt. Das war alles sehr wild und sehr interessant. Und ich dachte mir, wow, so habe ich mir das Ganze dann nicht vorgestellt gehabt, ja.
Ja. Und da bist du gleich da geblieben oder bist du dann nochmal zurück nach Deutschland?
Nee, also ich war dann, glaube ich, so 5 Tage in Peking und 5 Tage in Shanghai oder so. Und es hat mich aber so geflasht, dass ich mir gedacht habe, okay, ich versuche da mal wieder hinzukommen. Und ich habe dann halt erfahren von einer Veranstaltung, die hieß Deutschland, China gemeinsam in Bewegung. Das war so eine riesige Government-Veranstaltung, also die größte zwischen Deutschland, ich glaube, die größte, die Deutschland jemals gemacht hatte zu der Zeit, also Industrie und Regierung quasi zusammenarbeiten, um halt den Markt für Deutschland zu erobern sozusagen. Und das lief dann so, dass die jede halbe Jahr eine große Veranstaltung gemacht haben, auf einem sehr großen Platz in einer sehr großen Stadt, die man aber meistens nicht kannte. Also das war halt nicht Peking, Shanghai, sondern es hat angefangen in Nanjing, dann ging das so weiter nach Wuhan, was man jetzt natürlich gut kennt, Shenyang, Guangzhou und glaube ich noch 1, 2 andere Städte, die ich jetzt vergessen habe, und endete dann 2010 auf der Expo in Shanghai. Genau. Und davon habe ich erfahren, und dann habe ich erfahren, dass 2-Raum-Wohnungen auch nach China kommen sollte bei dieser Veranstaltung, und zwar nach Nanjing. Und wie gesagt, ich war so ein bisschen journalistisch unterwegs und habe so eine Geschichte gepitcht, damals dem Quest-Magazin. Und das Quest-Magazin, das war so eine, so ein Lifestyle-Magazin, aber so ziemlich schöne Bilder und nette Texte und halt sehr, auch ein bisschen intellektuell veranschlagt. Und ich dachte mir auch, vielleicht schreibst du da mal so einen Artikel drüber, wie halt so europäische Softpower in China funktioniert, weil damals gab es halt ein riesiges Goethe-Institut und es wurde das größte Instituto Cervantes gebaut und so weiter. Und habe dann diese Story gepitcht, weil es war ja ein Magazin und ich war eigentlich mehr im Print und ein bisschen im Radio tätig. Und dann meinte der Editor damals, hast du nicht Lust, du hast mir doch gerade von 2-Raum-Wohnungen erzählt, willst du da nicht irgendwie mitfahren und eine Doku über die machen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht, ne? Also ich meine, ich kann eine Kamera halten und fahre dann mal halt einfach los, ja. Und dann war ich halt ein halbes Jahr später wieder in China mit 2-Raum-Wohnung.
Ah, okay. Also Kamera halten konntest du, aber hattest du Vorerfahrung?
Nee, also nicht wirklich. Also ich hatte, Kamera halten konnte ich. Richtig von Film machen hatte ich natürlich eigentlich keine Ahnung. Also ich hatte schon mal ein Musikvideo oder sowas gemacht, mitgemacht, also zum Beispiel bei High Density. Aber ich hatte jetzt nicht viele Ahnung von der Materie. Und die gute Editorin, die das Ganze zusammengeschnitten hat, hat dann auch ein bisschen geflucht. Aber ich habe es einigermaßen habe ich es hinbekommen und sie hat ein super Ergebnis abgeliefert hinterher. Also irgendwie hat es dann doch geklappt und war, glaube ich, ganz unterhaltsam, ja.
Okay, aber irgendwann hast du dann doch wirklich den Schritt gemacht und bist dann auch wirklich in China geblieben, ne?
Genau, also dann war die erste Band, die ich dann tatsächlich selber nach China gebracht habe, das war dann 2008 mit Mediengruppe Telecommander. Also die Olympischen Spiele waren ja 2008, im August, 8.8.2008, eine sehr glückliche Zahl im Chinesischen. und im Mai sollte halt die Mediengruppe in China spielen, was auch geklappt hat. Der Anchor-Gig war sozusagen das Midi-Festival wiederum, wo ich ja ein Jahr früher da war. Und wir hatten dann noch so ein paar Gigs da drum, in Hangzhou, an so einer Universität gespielt, wo ein Chinese ganz alleine als Vorband war, und zwar als Rammstein, ja, sozusagen. Also es gab halt einen, einen kleinen Rammstein-Studenten, der, okay, halt, der halt die Vorgruppe war, während Mediengruppe noch irgendwie leicht ja, irritiert waren, was sie hier eigentlich machen sollten, irgendwie geschockt waren, im wahrsten Sinne des Wortes, von der nicht geerdeten Anlage, die da ja, die es da so gab in Hangzhou. Naja, jedenfalls, das MIDI-Festival ist dann leider ausgefallen, weil politisch war es ja alles ein bisschen schwierig 2008 in China. Aber es gab halt die Aufstände in Tibet, ich glaube in Xinjiang war auch was, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann waren halt so Großveranstaltungen vor den Olympischen Spielen. Das war dann nicht ganz so einfach. Und dann ist halt dieses MIDI-Festival leider ausgefallen. Und dann musste man sich halt spontan überlegen, okay, was macht man denn jetzt? Dann bin ich in einen Club gegangen in Peking. Irgendwer hat mir gesagt, ich soll da mal mit jemandem sprechen, mit dem Clubbesitzer oder so. Und der Clubbesitzer meinte dann, ja, nee, warte mal, sprech doch mal mit so dieser DJ, die da spielt. Die kann dir da vielleicht weiterhelfen, irgendwelche Gigs zu organisieren. Die spielte gerade irgendwie LCD Sound System, Yeah, Yeah, Yeah. Crash Remix, das war ziemlich cool, und dementsprechend habe ich mich gut mit der verstanden, und das war dann Helen Fang, die selber eine Band hatte, erstmal eine Band namens Zio, später Pet Conspiracy und dann noch später Nova Heart, und mit der habe ich mich dann halt irgendwie zusammengetan und die ersten Bands dann nach China gebracht, also nach Mediengruppe Telecommander sozusagen. Ja, genau, so ist das Ganze gestartet 2008, ja.
Aber du hattest quasi keine wirkliche Vorerfahrung, außer dann vielleicht ein bisschen in Deutschland, aber du bist da dann einfach so rein und hast versucht, die Bands in China.
Ja, also ich, genau, also ich meine, ich hatte da, also journalistisch habe ich mich mit Musik viel beschäftigt gehabt, also ich hatte schon Kontakte und so, habe schon so verstanden, wie das Business so ungefähr läuft. Und hatte dann auch so eine Newcomer-Band gemanagt, kurz in Köln, namens Malk, die ich auch so ein bisschen gebucht hatte, in Deutschland ein paar Gigs besorgt hatte, nichts Wildes. Und dann war ich tatsächlich, ja, also die erste richtige Tour sozusagen, habe ich ja wirklich mit Mediengruppe in China organisiert. Also, die haben mich dann auch ein bisschen verflucht, so von wegen, was macht der denn da? Aber hatten trotzdem eine gute Zeit, von daher.
Ja. Okay. Und die Frau, die du da kennengelernt hast, ist ja auch nicht irgendwer, wenn man sich da mal näher umschaut. Also die war ja MTV China-Moderatorin. Auf spiegel.de, wenn man es mal recherchiert, wird sie auch zum Teil als Galionsfigur der chinesischen Indie-Szene bezeichnet. Das kannst du natürlich besser beurteilen, ob das so stimmt. Aber es war schon eine wichtige Person innerhalb dieser Szene, dann nehme ich an.
Absolut. Also man muss auch sagen, deswegen bin ich dann auch schnell reingekommen so in die Szene, weil wir sind dann bei allen Konzerten gewesen, haben dann immer schön nach den Konzerten auf so kleinen Plastikhöckerchen gesetzt in irgendwelchen Bars in Peking und haben Chua gegessen. Das sind so Spieße, Fleischspieße, und sind dann halt gut mit der ganzen Szene da sozusagen in Kontakt gekommen. Und plus die konnte mir natürlich dann auch schon viel erzählen, was so in der Historie abgegangen war und so. Also das hat natürlich sehr geholfen, da jemanden zu haben wie sie, die mich da halt sozusagen so reingebracht hat, ne?
Ja. Und ihr habt zusammen dann diese Agentur gegründet. Fake, genau. Music Media.
Genau.
Warum eigentlich Fake? Also ist ja eigentlich negativ behaftet, oder?
Genau, es war so ein bisschen ironisch gemeint, weil ja damals China, wofür war es bekannt, halt Fake, ne? also Fakes sozusagen, 2008. Und das fanden wir dann irgendwie witzig in unserem jugendlichen Eifer. Und dann hatte aber Ai Weiwei, der bekannte chinesische Künstler, hatte schon selber eine Agentur, die hieß Fake. Und dann dachten wir, ja gut, dann machen wir halt Fake Music Media. Und waren gerade mit Fake Media ja auch der Zeit lange, lange voraus sozusagen, dem Trend. Und ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, ja.
Was habt ihr denn dann noch gemacht? Also du hast Shows besorgt, aber das war ja nicht alles. Ihr habt ja, glaube ich, relativ viel gemacht oder macht das auch, glaube ich, dann noch, ne?
Ja, genau. Also wir haben sehr viele Acts nach China gebracht, so bestimmt so um die 200-300 oder so, zwischen DJs und Bands. Also von großen Namen wie, also hier als deutscher Podcast kennt man natürlich die Toten Hosen. Oder Hot Chip DJ Set oder Royksopp oder mal den Gitarristen von den Yeah Yeah Yes, der dann ein DJ Set gemacht hat, oder den Bassisten von The Smiths. Also alles quer durch, auch Techno-DJs. Und das war sehr spannend, genau. Also diese Sache haben wir gemacht halt, also sozusagen zwischen Promoter und Booking-Agentur irgendwie. Und dann sind da halt immer mehr Sachen dazugekommen. Dann haben wir halt Helen Spence gemanagt. Also am Anfang, die erste war halt Zio. Dann Pet Conspiracy habe ich dann auch 2008 schon nach Europa gebracht. Und dann ab 2011, wo halt Helen Pet Conspiracy verlassen hat und dann Nova Hard aufgemacht hat, haben wir die halt auch gemanagt. Und dann kamen noch andere Bands hinzu, wie The Hormones. Das war so die letzte Band, die wir dann auch gemacht haben, vor der Pandemie. Vier Mädels aus Chengdu, die sehr cool sind. Die hatten wir dann auch schon bei South by Southwest gebucht. Und dann hättest du in Korea auf dem Demilitarized Zone Festival. Also es gibt da so eine, zwischen Nord- und Südkorea gibt es da halt so eine die demilitarisierte Zone sozusagen. Ah, ja. Da gibt's ein Festival. Die Frau kommt auch zu Wise, meinem Festival später. Da hatten wir sie schon gebucht, aber dann ist halt Corona passiert und dann war natürlich erstmal nicht mehr viel los. Und dann gab es, abgesehen von dieser ganzen Bandgeschichte, die wir gemacht haben, auch dann immer mehr Consulting halt, ne? Irgendwie alle, wer immer was über China wissen wollte, dem konnten wir natürlich dann weiterhelfen. Und ich bin dann halt sehr viel auch um die Welt gejettet, wurde eingeladen zu irgendwelchen Musikindustrieveranstaltungen, um über China zu reden und so, ja.
Und in der Zeit hast du aber auch Events dann in China gemacht?
Genau, also wir haben eigene Events gemacht in China, also vor allem in Peking, manchmal auch Shanghai und dann was drumherum war, das haben wir dann halt sozusagen gebucht eigentlich, ne? Also ja. Mit anderen lokalen Promotern oder so zusammen gemacht, ja.
Okay, aber jetzt nochmal, also erzählst das so runter, ne? Das sind ja schon ein paar bekannte Namen jetzt so, ich glaube hier in Deutschland, man kann halt, wie du schon sagst, mit den Toten Hosen natürlich viel anfangen. Wie ist das denn, so eine Band, so eine große Band, also in Deutschland große Band nach China zu holen? Also kennt die da jemand? Also wonach richtet sich das chinesische Publikum aus? Oder was ist, wenn die Toten Hosen nach China kommen?
Ja, also ich meine, die Toten-Hosen-Geschichte ist natürlich eine sehr spezielle Geschichte, weil als ich halt zum Midi-Festival gegangen bin 2007, da hatte ich schon CDs und DVDs von den Toten-Hosen im Gepäck, dank ihrer Agentur, die es mir zugeschickt hatten. Und ich dachte, ja gut, dann bringe ich halt, ich hatte so ein Buch gelesen über, also der Manager von Wham, wie er 1984 Wham nach China gebracht hatte. Die Geschichte war so witzig. Da dachte ich mir, ja cool, ich mache das gleich mit den Toten Hosen. bin dann halt einfach hingefahren und habe diese CDs und DVDs verteilt. Kannte natürlich wirklich kein Mensch, die Toten Hosen in China. Den ersten Menschen, den ich da getroffen habe, größere Promoter, den habe ich dann auch gleich gefragt, ja, kennst du die Toten Hosen? Ja, nee, was kennst du denn so für deutsche Bands? Er meinte so, Deine Lakaien. Und ich so, wow, oh, ja. Deine Lakaien, ja cool. Also dafür gibt's hier eine Szene oder was? Ja, interessant. Lustigerweise zwischen Bemerkung Deine Lakaien haben wir dann auch mal nach China gebracht. Eigentlich okay. kannten dann aber auch nicht so viele Leute.
Okay.
Aber genau, dann hat das mit den Toten Hosen, also als ich am Anfang da hingekommen bin, da hatte ich gar nicht die Kapazitäten dafür, irgendwie so eine große Band, wie du sagst, nach China zu bringen. Aber dann so nach ein paar Jahren, wo ich mich dann halt in die Szene eingearbeitet hatte und so weiter, gab es dann halt so Ansatzpunkte und dann bin ich halt immer mit Kiki mal so lose in Kontakt gewesen. Ja, guck mal, ne, wie sieht's aus? Können wir mal das machen oder das oder so? Und irgendwann kam aber ein Offer gar nicht von mir, sondern von einem Festivalbetreiber. Die machen das erste Festival da gemacht. Und dann hat halt Kiki mich gefragt, ja, guck dir das doch mal an, ist der zuverlässig und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ne, ja, kann man machen auf jeden Fall. Und dann, also hatte er quasi die Toten Hosen dann nach China geholt. Ich habe dann nur so Support und ich habe sie dann aber die Show in Hongkong organisiert.
Ah, okay.
Und das Ganze hat aber 11 Jahre gedauert. Also 2018 sind sie gekommen, also 2007. Ah. Aber 2007 war die Idee, 2018 die Exekution sozusagen.
Okay, ja. Verstehe. Oh, Wahnsinn. Ja. Aber ja. Es ist schon so, wenn man jetzt als ausländische Band in China was spielen will, das geht halt auch nur mit Leuten. Also du musst halt Leute vor Ort haben. Du kannst das quasi nicht selber organisieren oder auch nicht da selber durch die Gegend düsen, oder?
Nee, also die Bands können das auf jeden Fall nicht selber organisieren. Die können ja, die können sich ja überhaupt nicht verständigen eigentlich. Schon allein von A nach B zu kommen, wenn man, also kommt darauf an, was man für ein Level hat, ne, als Band, aber viel macht man mit dem Zug tatsächlich, weil Nightliner, das läuft eigentlich nicht, weil die Distanzen zu groß sind. Der Zug ist aber eigentlich super, es funktioniert perfekt. Aber alleine im Zug, im richtigen Zug zu sitzen und die Tickets sich zu holen und so weiter, das ist schon für die meisten Bands zu viel. Also genau, und von daher, also Bands können sich fast selber gar nicht, also nur die ganz Wilden irgendwie da vernünftig bewegen eigentlich, ja. Okay. Aber deswegen ist das halt auch so spannend und es ist halt ein wirkliches Abenteuer und die meisten Bands lieben es halt, ja.
Ja, und wenn man sich das so gerade damals, als du angefangen bist, so die ersten Jahre so vorstellt, ist das dann wirklich so, dass die Chinesen dann wirklich quasi diese westliche Musik aufgesogen haben? Also wonach haben die sich orientiert? War das dann eher so USA, UK, so ganz klassisch, oder was war da so musikalisch los?
Also ich würde sagen, am Anfang, klar, ich meine, USA, UK hat immer noch ein Edge, ne, irgendwie. Aber am Anfang war es auch wirklich generelle Neugierde, egal wo die Bands herkamen. Und die waren auch noch gar nicht so gut angebunden, sage ich mal, ans internationale Geschehen und Internet und so weiter. Ne? Also da konnte man wirklich auch noch viel kleinere Acts bringen und die Leute halt begeistern. Muss man sagen, China entwickelt sich halt unglaublich schnell. Ne? Und die Jugend hat sich auch unheimlich schnell entwickelt. Und wurde natürlich auch irgendwie internationaler auch. Und dann wussten sie halt schon irgendwie, okay, das ist jetzt ein kleiner westlicher Act und das ist ein großer westlicher Act. Also den Unterschied kennen wir jetzt, danke. Von daher war es dann halt auch dann, ist es halt immer mehr zu einer normalen Industrie geworden. Mhm. Aber die Deutschen, muss ich sagen, leider halt haben sie es halt ein bisschen verschlafen. Also außer mir war dann halt wirklich, also sowieso in China kaum einen Ausländer in der Musikindustrie da. Aber es sind halt dann viele UK- und USA-Booker oder australische Booker dann schon irgendwie, irgendwann sind sie dann doch mal auf den Gedanken zu kommen, ein bisschen aggressiver diesen Markt anzugehen, weil er einfach so riesig ist, ne?
Ja.
Man hätte das als Deutschland tatsächlich auch machen können, weil das war ja noch überhaupt nicht erschlossen, sozusagen, mhm. Ne? Also jetzt, ich würde noch nicht sagen, es ist zu spät, aber man hat halt, jetzt ist man halt schon mal wieder ein paar Jahre hinterher sozusagen.
Ah, okay. Interessant, ja. Und jetzt, wenn du sagst, der Markt entwickelt sich weiter und wird ja auch immer größer und wächst, wird er dann auch stärker reguliert durch die Regierung oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wie frei ist der dann so?
Ja, beides ist ja eine beliebte Frage. Also es ist bis 2019 ist es halt immer gewachsen sozusagen. Ja. Also es gab mehr Bands, die getourt sind, es gab mehr DJs, es gab von eigentlich allem mehr. Vielleicht jetzt nicht unbedingt exponentiell, aber man hat halt das Gefühl gehabt, okay, es ging halt auf jeden Fall bergauf. Dann, was aber gleichzeitig passiert ist, dass es halt politisch irgendwie immer ein bisschen schon, man hat das Gefühl, es zieht so ein bisschen zu und es wird halt regulierter. Also man guckt ein bisschen mehr drauf, wer da so da ist und so weiter. Und jetzt sind wir halt in einer Zeit, wo wir überhaupt nicht mehr wissen, was los ist, weil wegen Covid, China ist immer noch zu, politisch weiß man auch nicht so genau, in welche Richtung es geht. Also wir können den chinesischen Markt erst wieder beurteilen, wenn er wieder öffnet. Und dann muss man halt beobachten, wie es da weitergeht. Aber was anscheinend immer noch zutrifft, ist, dass der Streaming-Markt, der ja auch vorher, vor 2016, 17 überhaupt gar nicht existierte sozusagen, immer noch wächst, ne? Aber natürlich viel auch mit Domestic-Product, so, ja.
Das fand ich nochmal ganz interessant, während man hier Deutschland, Europa das so an einem Finger oder einer Hand abzählen kann, wer hier Streaming macht oder dominiert, ist das in China ja, glaube ich, zumindest nach außen hin ein bisschen anders, also mit den Playern, die es da so gibt. Ich hatte das mal rausgesucht, musst du sagen, ob das so stimmt und ob ich sie richtig ausspreche. Es gibt ja Kugu. Und dann, weiß ich gar nicht, wie man sie ausspricht, zweimal Kuku. Kuvo-Player. Zum Teil, wo, wenn ich das richtig recherchiert habe, ich kenne sie nicht in der Nutzung, aber zum Teil auch so ein bisschen anders ausgelegt in der Nutzung, gehören aber alle zu Tencent. Aber zum Teil ist es so, es gibt da so keinen total dominanten Player, oder? Es gibt so mehrere Spielarten dann, oder?
Ja, also, wo fängt man da an? Also man muss erstmal sagen, wenn man jetzt von oben guckt, also Tencent ist schon der dominante Player, aber mit halt und hat halt Sachen zugekauft. Also ja. Also der größte Player ist eigentlich QQ Music, was halt zu Tencent gehört. Dann Kugou und Kuvo wurden gekauft. Und dann gibt's, glaube ich, noch ein, zwei kleinere, die auch noch zu Tencent gehören. Es kommt dann halt immer darauf an, auch in welchen Regionen man ist. Man muss ja sich überlegen, China ist halt absolut riesig. Also es gibt verschiedene Zielgruppen, gibt verschiedene Städte. Manche sind im Süden größer, manche im, was weiß ich, Norden, Westen, sonst was. Und dann am Anfang war eigentlich der große Konkurrent zu Tencent immer Alibaba mit ihrer eigenen Streaming-Plattform. Also die hatten eigentlich Xiaomi gekauft. Das war auch ein sehr cooles Produkt. Dann ist es irgendwann umgewandelt worden in Alibaba Planet oder Alibaba Music. Ali Music, und es ist vollkommen von einem relativ dominanten Player in die Versenkung verschwunden quasi, weil einige Fehler gemacht wurden. Und dann gab's halt oder gibt's halt einen NetEase Cloud Music, und der ist halt auch sehr, sehr wichtig. Und der ist vor allen Dingen auch, würde ich sagen, die Nummer 1 Adresse, wenn du jetzt kein Major bist, wenn du in den chinesischen Markt rein willst als Indie-Band oder elektronischer Act oder sowas, wahrscheinlich die beste Adresse, da erstmal was zu machen.
Okay.
Genau, ja.
Und was sind gerade so die Musikrichtungen, die in China besonders gut funktionieren?
Ja, also ich hatte, erstmal natürlich, klar, die ganze Pop-Geschichte, ne, so, aber der Domestic-Pop halt, K-Pop hat sehr gut funktioniert auch, bis die Koreaner irgendwie, ich glaube 2018 war es oder so, Raketenabwehrsysteme in Korea installiert haben von den USA sozusagen, und dann gab es eine politische Auseinandersetzung. K-Pop wurde dann gestrichen. Also die Politik darf man in China nie vergessen.
Richtig.
Ja. Dann 2017 oder glaube ich, 2017 ist auch eine Sache passiert, die auf die ich schon die ganze Zeit gewartet hatte, nämlich China hatte seinen Fanta 4-Moment. Wo Hip-Hop quasi auf einmal richtig riesig wurde, wirklich, durch eine Fernsehshow. Und diese Fernsehshows, muss man halt sagen, sind halt, also Fernsehshows in Anführungszeichen, weil die laufen dann manchmal nicht im Fernsehen, sondern halt im Internet, ne? Weil das natürlich auch dominiert. Die sind halt extrem wichtig, teilweise, um neue Trends zu setzen. Also nach Hip-Hop, der dann halt auf einmal richtig groß wurde, gab es dann das nächste eigentlich schon Revival, weil Rock war eigentlich schon immer auch eine große Geschichte, ja, also von den Nicht-Pop-Genres, ne, also von den Nicht-Mainstream-Genres ist halt Rock schon noch relativ groß. Und diese ganzen Indie-Rock-Bands, die ich halt auch kannte, als ich 2007 da war, waren halt auf einmal dann im Fernsehen, in diesen Shows, und teilweise sind sie halt richtig berühmt geworden auch, ja. Also zum Beispiel die Drummerin von Nova Heart, Atom heißt sie, hat noch eine andere Band namens Hedgehog, die sind dann halt da drin gewesen und wurden halt auf einmal riesig. Also solche Phänomene gibt's. Dann elektronische Musik, was ist im Prinzip, eigentlich erst seit ja so Mitte der 90er mehr oder weniger gibt in China. Also vor allen Dingen Techno hat sich so als Underground-Genre ziemlich weit ausgebreitet. Dann fing halt irgendwann so diese kommerziellen Acts an, also mit Paul Oakenfold, das war so der einer der ersten Mainstream-DJs, die da so in China romantiert sind, mit vor allen Dingen so Heineken-Sponsorship-Deals und so weiter. Und das hat sich dann so 2013, gab es auf einmal so eine Schwemme an EDM-Festivals, die so in den Markt gekommen sind.
Ah, ja.
Also und seitdem gibt es dann halt auch so eine Szene halt, ne? Also eine größere Szene. Du hast halt sozusagen diese großen Mainstream-Clubs, ja, Bottle Service und so weiter. Und dann hast du halt Underground-Clubs, so wo dann halt eher Techno oder mal House oder ganz selten auch Drum and Bass oder sowas gespielt wird. Und irgendwelche ja, elektronischen Spielarten halt so. Mhm. Das jetzt mal so ja als genereller Überblick. Also von Indie-Genres zum Beispiel, was sehr gut funktioniert, ist Post-Rock, lustigerweise.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass es halt keine Lyrics hat, dass es irgendwie einfacher ist oder so. Aber das ist eine Geschichte, die ganz gut funktioniert. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich in China alles, wie sonst auch überall auf der Welt, ja.
Aber das klingt ja so ein bisschen danach, als ob es immer noch auch in gewisser Weise Freiräume gibt für ja solche Subkulturen, die sich dann entwickeln können.
Absolut. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in den letzten 2 Jahren war, weil es immer so schwierig ist, China von außen zu beurteilen, wenn man nicht da lebt. Ist schon schwierig genug, wenn man da lebt, das zu beurteilen. Aber genau, diese Idee, dass es halt irgendwie ne, Government irgendwie alles zumacht und so weiter, das stimmt eigentlich auch nicht, was ich das bisher so festgestellt hatte. Erst wenn es so ab so eine gewisse Größe erreicht, ne, dann wird dann halt wirklich genauer drauf geguckt. Aber alles, was so sich unter 1000 Leuten abspielt, das lässt man dann noch häufig halt gewähren. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht für die letzten 2 Jahre so genau sprechen, aber so war es auf jeden Fall, als ich da war, ja.
Okay. Aber das fand ich jetzt nochmal ganz interessant, was du so erzählt hast. Und es gibt dann ja auch sicherlich, wie du berichtet hast, auch Bands, die immer größer werden in China. Aber so wie ich es wahrnehme, so der Export, also Produkte zu exportieren, klappt hervorragend aus China. Aber so dieser Musikexport, der kommt nicht ins Rollen, oder?
Ja, auch da haben wir uns schon viel drüber unterhalten mit verschiedenen Leuten. Also ein Teil ist natürlich einfach, dass das Internet halt einfach ein ganz anderes ist, ne? Also so wenig wie Westler wissen, wie man das chinesische Internet irgendwie navigiert, wissen die Chinesen und gerade nicht in der Musikindustrie irgendwie, wie man das westliche Internet irgendwie navigiert und was ist ja, das ja halt schon sehr wichtig ist. Wobei man muss sagen, die Chinesen können es wahrscheinlich besser im Westen als die Westler in China, würde ich jetzt mal sagen. Aber und diese Anbindung an die normale Musikindustrie ist halt auch nicht so wirklich gegeben, lustigerweise. Also man merkt halt immer, wenn man mit irgendwelchen chinesischen Bands rumgetourt ist oder so, es gibt halt so eine eigene Szene von chinesischen Bands und chinesischen, also entweder sind chinesische Promoter oder halt Leute, die irgendwas mit China zu tun haben. Und die sind halt gar nicht wirklich an die Musikindustrie also angekoppelt sozusagen. Und deswegen gibt es halt auch keine sozusagen Erfolgserlebnisse von chinesischen Acts oder nur wenige.
Ja.
Also es war zum Beispiel mit Nova Heart, da haben wir halt unsere ersten, am Anfang, als wir das gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt gar nicht in dieser chinesischen Szene spielen, sondern wir wollen halt gucken, dass wir ganz normale Gigs spielen. So. Und ich meine, wir haben es ja auch bis zu einem gewissen Level geschafft, irgendwie bei Glastonbury gespielt und die erste Band auf Triple J in Australien, ja, und solche Geschichten. Aber klar, da muss die Band natürlich dann auch immer wiederkommen und diese ganze Aufbau und so weiter, das muss dann halt einfach weitergehen. Plus war natürlich auch der Vorteil, dass Nova Heart Englisch gesungen hat und jetzt nicht Chinesisch, genau. Ne? Das kommt ja auch nochmal dann dazu.
Naja, das klar. Also das ist ja, das hatte ich auch schon mal erzählt in einem anderen Podcast, das ist zum Beispiel wie mit der spanischsprachigen Musikszene. Das ist jetzt nicht komplett vergleichbar, aber da gibt's ja dann auch wirklich kaum hier was. Und dann ja in diesem spanischsprachigen Bereich, da gibt's riesengroße Bands zum Teil. Ne?
Ja, genau.
Ja. Also das klingt für mich jetzt danach, dass es schon einfach so ein Mittelsmann braucht wie dich. sonst kommt man da irgendwie nicht rein oder nicht raus, ne? Also, weil das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Im Grunde genommen ist es mal so, als Label, als Künstlerin, als Künstler, wenn ich jetzt sage, ey, ich würde das gern mal versuchen. Ich glaube, das könnte vielleicht funktionieren musikalisch, aber welche Schritte unternehme ich denn dann jetzt überhaupt?
Ja, also zum Beispiel die Musik wird wahrscheinlich schon da sein, ja, weil eigentlich alle Distributoren auch an Tencent und NetEase oder so weiter liefern. Ja. Was aber dann schon mal das erste Problem ist, dann gehst du halt dann irgendwie auf das Profil von der Band. Das Profil gibt's vielleicht, aber da steht dann halt nur ein Name, dann ist da wahrscheinlich kein Bild. Wenn du Glück hast, ist da eine Bio. Wenn die Bio da ist, ist sie nur auf Englisch. Also alleine erstmal das Profil auf Vordermann zu bringen, das ist schon mal Schritt Nummer eins, so, ne? Weil es ist ja genauso, als wenn du bei Spotify irgendwie, dein Name ist vielleicht da, deine Musik ist vielleicht da, aber da gibt's halt kein Bild oder so. Ja. Also das ist schon mal Nummer eins. Der zweite Schritt ist dann halt irgendwie zumindest mal so ein, dann vielleicht auch schon mal ein Weibo-Account zu claimen. Also Weibo ist sowas ähnliches vielleicht wie Twitter, ja, aber so zwischen Twitter und Facebook, was so nach außen geht, dass man einfach mal auch gefunden werden kann, sozusagen im Web, so.
Weil das muss man dazu sagen, auf Facebook zum Beispiel kommt man nicht in China. Ne?
Genau, ja. Also es gibt halt die ganzen Facebook, Instagram, was haben wir denn noch? YouTube, ja, das ist ja alles geblockt. Ja. Spotify geht halt auch nicht und so weiter. Also man muss halt auf den chinesischen Plattformen irgendwie existieren. Genau, also das wäre Weibo zum Beispiel und dann WeChat ist auch noch eine ziemlich wichtige Plattform, weil man da halt, es ist eigentlich so eine, ich sag mal so WhatsApp auf Steroids, ja, jeder Chinese benutzt es halt die ganze Zeit zum Chatten, auch wiederum, um irgendwie seine eigenen privaten Sachen zu posten an der Wall, um in irgendwelchen Gruppen zu bilden und so weiter, und man kann halt auch so Artikel da drin schreiben, die man an diese Gruppen schreiben kann und so weiter, also das sind so, und es hat halt quasi, also der Chinese lebt eigentlich viel mehr auf seinem Handy in diesen Apps als irgendwie auf dem Internet, ja. Also es gibt zwar Baidu, was sozusagen das Google von China ist, aber tatsächlich benutzen halt alle WeChat. Das heißt, und dann gibt's halt, dann kannst du halt auch auf WeChat gibt's halt auch Suchfunktionen, ja, wo du dann halt einen Artist finden kannst. Also natürlich kann man auch viel mehr machen, aber das sind schon mal so drei Basics und dann klar, ne, je nachdem, was er für ein Artist hat, ob der Artist jetzt TikTok-affin ist oder sowas. Es gibt halt Douyin, was halt die chinesische Version ist. Ist ja eine chinesische Firma. Ja. Kann man sowas natürlich auch machen. Ne? Und man kann auch viele Sachen machen. Aber das sind halt einfach mal so Basics einfach, ja, okay, die man vielleicht erstmal erfüllen sollte, ja.
Das ist ja eigentlich ganz interessant. Ich erinnere mich noch dran, ich höre ja gerne den UMR-Podcast. Da war mal ein deutscher Influencer, der in China lebt.
Ah, ja, genau.
Thomas Derksen, glaube ich. Ne?
Genau, ja.
Und da kam dann halt auch so die Frage auf, also für jemanden, ne, wie du schon sagst, man hat Facebook, Instagram, Twitter hier und so und dann noch TikTok und dann ist gut. Und der hat aber aufgelistet, was das für Arbeit ist, weil es da irgendwie, glaube ich, 12, 20 irgendwie Plattformen gab, wo er sagt, die bediene ich im Grunde genommen alle, die muss ich irgendwie alle bedienen und da irgendwie Gas geben. Das stelle ich mir total schwierig vor.
Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich meine, er kann halt extrem gut Chinesisch, ne? Also das ist ja so eine Sache. Er hat dann also seine Nische gefunden und hat natürlich ein Alleinstellungsmerkmal da so, ne?
Ja, mit sowas. Okay. Jetzt hast du gerade erzählt, was so die ersten Schritte wären. Was sind denn die Schritte, wo du sagst, das funktioniert mit ziemlicher Sicherheit nicht und das sollte man auf gar keinen Fall machen?
Was funktioniert nicht? Ja, also ich meine, irgendwie mal kurz nach China zu jetten und sagen, so Big in Japan mäßig und zu denken, okay, man kann diesen Markt jetzt einfach erobern oder so. Das ist ja, also man sollte irgendwie schon erstmal versuchen, seinen eigenen Markt, so ein gewisses Standing zu haben. Und wenn man dann nach China kommt oder so, sollte man vielleicht auch, naja, vielleicht komplett Asien irgendwie mitdenken, weil diese Netzwerke, diese Promoter-Netzwerke, die es noch gar nicht gab, als ich angefangen habe, die gibt's natürlich inzwischen und so weiter und das kann man dann halt schon mitdenken und ja, man muss halt, China ist halt ein Markt wie mindestens wie USA, ne? Also da muss man genauso viel Arbeit reinstecken, also nur mal kurz hingehen und sagen, okay, jetzt sind wir hier, das funktioniert halt nicht. Das Einzige, was halt cool ist, dass du halt ja dann doch wesentlich weniger internationale Bands in China hast als in den anderen Märkten. Das heißt, sozusagen, wenn du halt wirklich öfter wiederkommst und so und da rein investierst, hast du natürlich trotzdem eine kleinere Konkurrenz. Ja.
Okay. Wie ist denn so deine Einschätzung? Das ist natürlich so ein bisschen jetzt die Blick in die Glaskugel. Wir haben's, du hast es gerade schon gesagt, klar, wegen dieser ganzen Covid-Situation ist es zum Teil sehr isoliert in China. So, wenn das, was wir alle hoffen, sich mal irgendwann wieder erledigt hat, glaubst du dann, es gibt dann auch wirklich nochmal so einen Boom, was die Kreativ- und Musikbranche da angeht?
Also was es natürlich gibt, ist auf jeden Fall ein Hunger für ausländische Acts jetzt, ne? Also die haben ja seit 2 Jahren nur Domestic Acts gehabt oder so. Also den wird es auf jeden Fall geben. Dann ist halt wirklich die Frage, wie die Regularien sind, was das Government so macht. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sich China jetzt irgendwie auf einmal wieder komplett von der Welt verabschiedet oder so. Das ist irgendwie schwierig, sich das irgendwie vorzustellen. Ja, dafür gibt es auch einfach viel zu viele Chinesen, junge Chinesen, die überall, ne, meine San Diego Story, die überall auf der Welt studiert haben, wieder zurück im Land sind und so weiter. Also diese Vernetzung zwischen China und der Welt ist halt schon so weit fortgeschritten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es irgendwie wieder komplett zurückgedreht wird.
Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gewesen bist, irgendjemand hatte geschrieben oder gesagt, so dass ich glaube, China ist ja schon der größte Filmmarkt der Welt, wenn ich es richtig recherchiert habe. Es war ja auch die Prognose, dass es irgendwann mal im Musikmarkt die Nummer 1 werden kann.
Ja, ich meine, das ist eigentlich, müsste eigentlich, weil es, ich meine, es ist sowieso von, ich glaube, von Platz 25 noch vor ein paar Jahren auf Platz 7, also wenn man den IFPI oder IFPI-Nummern glaubt, gestoßen. Und ich meine, also selbst wenn es nicht dann die ausländische Musik ist, aber es wird ja immer mehr Musik konsumiert und es wird ja auch immer mehr Geld ausgegeben eigentlich, ne? Das ist ja auch nur so eine Sache. Also nur alleine mal, sag ich mal, der Kaffeepreis von Peking 2007, wo ich angekommen bin, also wo er bei 1 Euro lag oder sowas, zu jetzt, wo er ja, also die letzten 2 Jahre ausgenommen, also bei 5 Euro lag oder sowas, da kann man ja schon sehen, dass die Leute einfach mehr Geld haben, ja.
Ja,
okay. Und das dann halt auch in Musik dann vielleicht auch mal ausgeben.
Wie schätzt du das in China ein, oder vielleicht kannst du da einen Einblick geben, wie ist denn das beim physischen Markt, was so Tonträger angeht, CDs, Schallplatten, ist das da in gewisser Weise relevant oder ist das wirklich alles digital?
Also CDs, schon als ich angekommen bin, gab es ja nur eigentlich, also es gab ja fast keine offiziellen CDs, sondern das waren eigentlich alles nur Raubkopien. Und die sind, es gab also immer so CD-Shops, ja, wo man sich CDs und DVDs halt Raubkopien kaufen konnte, und selbst die sind eigentlich komplett verschwunden. Also CDs sehe ich jetzt, es sei denn, es gibt ein Revival irgendwie, jetzt nicht so die rosige Zukunft. Aber Vinyl gab es eigentlich vorher gar nicht. Und da gibt es dann halt schon eine Nachfrage danach, ne? Es wird dann schon importiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob China inzwischen seine eigenen Pressing Plans hat. Es hatte lange Zeit auf jeden Fall nicht. Und da gibt es auf jeden Fall eine Nachfrage so. Ja.
Ja, okay, interessant. Ja. Okay, das war schon mal ein extrem guter Einblick, was so in China los ist. Also ich muss gestehen, wir hatten hier und da auch mal in der Vergangenheit bei so ein paar Einblicke bekommen können, weil wir hier und da auch mal Bands hatten, die auf Tour waren da in China, aber das war auch wirklich so über einen Kontakt und dann waren die einfach mal ein paar Tage weg, so. Ne? Also es gibt ja wirklich diese Barriere, ne? Das eine Internet und das andere Internet sozusagen. Das war schon ganz interessant, aber die waren alle schwer begeistert, muss man wirklich sagen.
Ja, es ist halt schon einfach ein Erlebnis, ne? Also glaube ich auch die meisten stellen sich halt anders vor, als es halt einfach ist. Das Essen ist extrem gut, die Leute sind sehr nett. Und man kann halt einfach schon Spaß haben da, ja. Und
okay.
Das Publikum ist meistens auch dankbar, ja.
Ja. Was war denn für dich so der Auslöser, jetzt dann auch nochmal in so ein Event zu gehen? Ich glaube, du hast ein Festival veranstaltet, neu, und jetzt dann später dann 2018 WISE. Also was war für dich nochmal so der Auslöser zu sagen, ey, das will ich jetzt irgendwie noch weiter zusammenführen?
Ja, also erstens war das dann zu so einer Zeit, wo halt dann dieses Narrativ von China sich geändert hat, von wegen, es ist alles fake, ne? die Chinesen sind ja aber irgendwie bei AI technisch und so weiter schon an uns vorbeigezogen sozusagen. Das war so eine Idee davon. Eine zweite Idee war halt so ein bisschen sowas wie South by Southwest halt in China zu organisieren. was halt so diese Tech und Musik und so weiter zusammenbringt. Auch genau dieses halt Zusammenbringen zwischen diesen verschiedenen Formaten, also beziehungsweise vier verschiedene Industrien, war halt extrem interessant, wie ich fand. Ja, und dann haben wir mit Neu angefangen, also ne, neue China, also wie der Name schon sagt, also ein bisschen das, was halt neu aus China kommt. Das haben wir erstmal in Berlin gemacht. Da haben wir so Investoren aus dem, und Entrepreneure aus dem Musik- und Tech-Bereich aufs Tech Open Air gebracht. Ich glaube, das war 2016 oder 2017. Ich glaube, 2016 muss es gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt war auch schon so, ne, also es waren ja schon die Techies, die da waren beim Tech Open Air, und die haben gefragt, okay, kennt hier irgendjemand Tencent? Und keiner kannte Tencent 2016. Also das war schon krass, ne?
Ja.
Ja, das war so ein bisschen so die Idee dahinter. Dann haben wir das noch einmal in Peking organisiert, und dann habe ich halt auch nach Wise umbenannt. Ich dachte mir halt, das ist auch von Fake nach Wise in 10 Jahren, das ist ein Achievement. da kann ich noch ein bisschen weiter dran basteln für meine nächsten Jahre, ja.
Okay. Jetzt gibt es so Wise in diesem Jahr dann das 5. Mal. Das heißt, du hast während Covid es dann auch geschafft, oder ihr habt es geschafft, am Leben zu halten sozusagen, ne?
Ja, es war natürlich eine Challenge. Also 2018 hat es das erstmal angefangen. Haben wir halt einen Tag Konferenz gemacht im UCCA, das ist so eines der bekanntesten Temporary Art Museums in Peking. Haben das erst da gemacht, und dann kam das Reeperbahn Festival schon als Partner 2019 dazu, mit Hilfe auch des Auswärtigen Amts. Und da muss halt schon zwei Tage Konferenzprogramm und ne, Showcases und so weiter. Ja, und dann kam halt 2020. Ne? Also ich habe halt einen Flug genommen von Peking nach Berlin, und als ich gelandet bin, Januar 2020, fing halt quasi Covid an in China. Und
du bist rechtzeitig quasi weggekommen.
Ja, also eigentlich wollte ich nur 2 Wochen bleiben für Chinese New Year, chinesisch Neujahr, und wie man das immer so gemacht hat, zwei Wochen und dann halt wieder zurück. Ja, und jetzt sind es halt dann 2 Jahre geworden. Und dann war natürlich am Anfang klar, also irgendwann im März war ja dann auch der Lockdown in Berlin und so weiter und Deutschland. Und dann war natürlich klar, dass wir da kein Festival machen können. Und dann habe ich mich halt sehr stark damit beschäftigt, wie kann man denn so ein Festival machen, oder was macht halt Sinn zu machen? Und habe mir erstmal so eine Virtual Reality Goggles gekauft, also so eine Quest, und mir das mal ein bisschen so reingezogen und ein bisschen mit rumexperimentiert und fand es halt dann irgendwie doch recht faszinierend. Und weil wir immer so auch diesen Ansatz hatten, dass wir halt so ein bisschen Zukunftsfestival sein wollten und auch neue Trends und so weiter bearbeiten wollten, fand ich das ganz spannend. Und dann haben wir halt im August 2020 tatsächlich noch ein Event dann halt gemacht. Das Reeperbahn Festival ist dann nach Berlin gekommen. Im Festsaal Kreuzberg hat da Bands spielen lassen. Einige chinesische Bands auch, die in Berlin gestrandet waren, zum Beispiel auch Nova Heart. Und dann haben wir die verbunden mit, und die Musikprofessionals, die dann halt da waren, verbunden mit den Leuten, die halt in China, also per Zoom-Call mehr oder weniger. Und aber in China war dann zu dem Zeitpunkt alles schon eigentlich offen. Das heißt, wir konnten da schon wieder Events machen. Also es gab dann halt ein Konzert in Peking und Reception in der deutschen Botschaft und so weiter. Solche Sachen gab es. Sowas haben wir halt gemacht in 2020 ja. Und 2021.
Okay. Ja. Was sind denn so, glaubst du, die größeren Themen jetzt in diesem Jahr, die das so ein bisschen den Rahmen geben?
Ja, also gerade an dieser Schnittstelle, wo wir uns befinden, also zwischen Music Art und Technology, also ne, Musik, Kunst und Technologie, ist es natürlich schon ganz extrem, diese ganze Web3-Geschichte mit NFTs, Metaverse, Blockchain und so. Es ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Ich war halt in letztes Jahr noch in Austin oder dieses Jahr auch wieder bei South by Southwest und bei der Art Basel in Miami. Und gerade bin ich aus Ibiza wiedergekommen, war ich da bei der IMS. Und das Thema ist halt so krass. Es ist wirklich, dreht sich halt alles nur um diese NFT-Geschichte. Und das ist in Deutschland ja noch gar nicht so richtig angekommen. Also es ist ja noch hier ganz am Anfang sozusagen. weil ich gerade auch bei einer interessanten Veranstaltung im Kraftwerk war, wo sie hier in Berlin, wo sie halt auch diese Kunst mit elektronischer Musik verknüpft haben und NFTs gemintet und so weiter. Also es gibt halt schon solche Ansätze. Aber das ist natürlich ein Thema, was höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren immer noch wesentlich weitergehen wird, weil die Möglichkeiten, wir sind ja gerade ganz am Anfang, um uns das anzuschauen. Und jeder experimentiert halt gerade und schaut, was klappt, was klappt nicht, was kann man machen und so weiter. Also es ist ein sehr, 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 sehr spannendes Feld. Mhm. Also damit werden wir uns natürlich auf jeden Fall beschäftigen. Aber wir haben auch so klassischere Musikthemen wie the Future of Music Distribution, wo das natürlich auch ein Thema sein wird trotzdem. Ich war gerade in den USA auch bei einem Talk, wo ich gefragt habe, ja, wird Spotify in 5 Jahren noch relevant sein? Und eine, die halt eher in diesem NFT-Kreis drin war, meinte, also ich bin zwar voreingenommen, aber vielleicht auch nicht. Ne? Also wir stehen hier eventuell vor so einem Paradigmen-Shift und das solche Sachen werden wir natürlich sehr stark bearbeiten, auch bei Wise, ja.
Okay. Eine Sache, über die ich sozusagen gestolpert bin, was ich jetzt nicht erwartet habe, aber auch unglaublich spannend auch finde, ist, dass ihr da auch als Topic so rausgegeben habt, Africa Rising, also die Möglichkeiten auf dem afrikanischen Markt, das stelle ich mir auch ziemlich spannend vor. Wie ist da so dein Einblick, beziehungsweise worüber werdet ihr da sprechen?
Ja, also ich bin natürlich jetzt kein Afrika-Experte, aber die Leute, die ich da eingeladen habe, also Ralf Böge zum Beispiel von Paradise Distribution, der hat ja tatsächlich schon ein Office in Johannesburg eröffnet und es ist, glaube ich, sehr spannend, was er erzählt. Vor allen Dingen, was natürlich auch spannend ist, also es ist ja so, geht ja in so eine beidseitige Richtung. Auf der einen Seite, was können wir denen bringen, aber auf der anderen Seite gibt's ja der Einfluss afrikanischer Musik, gerade auch im elektronischen Bereich oder im Pop-Bereich, ist ja enorm gewachsen in den letzten Jahren, zum Beispiel auch wie mit Lateinamerika. Also das ist sehr spannend halt. Also es zeigt einfach, dass der ganze Musikmarkt wesentlich globaler wird und dass man sich auch darüber Gedanken machen sollte, ja.
Ja, spannend. Jetzt müssen wir natürlich, jetzt darfst du natürlich noch verraten, gibt es noch Tickets und wo gibt es Tickets?
Ja, es gibt noch ein paar Tickets. Ja. Und zwar auf unserer Webseite www.wisenotwise.com. Ja, also nicht zu verwechseln mit, also Weise, ne, geschrieben sozusagen, also auf Englisch. Nicht mit zu verwechseln mit Weiß, genau, mit dem Magazin. Das kommt manchmal vor.
Ja. Okay. Ja, cool. Also ich bin sehr gespannt, was ihr da noch so besprecht. Die Themen sind ziemlich cool und ich bin wirklich gespannt, was in die Richtung China noch gehen kann und was quasi zurückkommen kann. Also das ist große Wunder wahrscheinlich, ne?
Also tatsächlich, also zu dem Festival, zu dem Festival werden auch Leute einfliegen aus, jetzt nicht aus China, weil das ist halt immer noch zu, aber aus Korea zum Beispiel. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, von diesem Peace Festival, was an der da zwischen Nord- und Südkorea passiert, was halt sehr spannend ist, oder von Wonderfruit, ein sehr interessantes Festival in Thailand, und auch aus Jakarta habe ich ja jemanden da und ein paar Chinesen werden auch da sein, nicht aus China eingeflogen, sondern halt aus anderen Ecken. Das ist auch spannend. Was man übrigens auch nicht wirklich, wenn man jetzt nochmal über China spricht, nicht außer Acht lassen sollte, dass ja wirklich auch sehr, 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 sehr viele Chinesen außerhalb Chinas wohnen. Wie gesagt, Kalifornien oder auch an der Ostküste und auch in Asien und so weiter. Das heißt, das ist auch nochmal ein gar nicht so kleiner Markt, ja.
Okay, aber jetzt, da muss ich jetzt so nochmal nachfragen, wenn man jetzt überlegt, glaubst du denn, es wäre möglich, chinesische Künstlerinnen und Künstler rauszulizenzieren?
Klar, das gibt's schon, auf jeden Fall, Das kann man machen, ja.
Okay, also das ist jetzt nicht sehr schwierig sozusagen, also das ist schon irgendwie möglich und gab's auch schon.
Ja.
Okay, was sind so die chinesischen Künstlerinnen und Künstler, die dich so mit am meisten gerade begeistern?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht ganz so verfolgt in den letzten 2 Jahren so, was da passiert. Also also schon was da passiert, aber ich habe jetzt die Musik jetzt nicht so verfolgt, weil es dann auch wiederum komplizierter ist, weil man die Sachen ja vielfach gar nicht auf Spotify oder so hat, sondern man muss dann deren Plattformen verwenden. Und da man ja jetzt mit chinesischen Künstlern gerade sozusagen leider nicht viel anfangen kann, in Anführungszeichen, weil man sie ja nirgendwo exportieren kann, ist halt ein bisschen schade. Aber ich meine halt, The Hormones waren schon ganz cool, halt diese Mädels. Und da hat man auch mitgekriegt, dass dann schon für sowas auch ein Interesse besteht. Also da hatten wir auch Gespräche mit William Morris und so weiter, dass die auf einmal booken wollten und so. Also das hat sich dann schon geändert, dieses Interesse an Bands von der Seite sozusagen.
Okay. Ja. Spannend. Ich bin wirklich gespannt, was ihr also besprechen werdet auf dem Festival bei Wise und was noch so kommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Drück die Daumen, dass das alles gut über die Bühne geht. Und ja, mach's gut.
Ja, du auch. Vielen Dank dir alles für die Einladung.
Sehr nett. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Wenn ihr Feedback habt zu dem, was wir da gerade gesprochen haben, zu China, auch zu anderen Ländern, die ich oder wir vielleicht noch gar nicht auf dem Radar haben, dann schreibt mir gern ein Feedback auf LinkedIn oder auf all unseren anderen Plattformen. In den nächsten Wochen geht es natürlich jeweils am Sonntag um 9 Uhr weiter. Ich spreche unter anderem mit Marit Posch, General Manager Germany bei Idle, einem unabhängigen Digitalvertrieb. Sie ist außerdem Co-Founderin von Hyperculture. Ich spreche außerdem noch mit Friederike Meyer von Bubak sowie Sigi Schuller, langjähriger Major A&R und jetzt beim Music Tech Startup Bits. Zum Ende hin bedanke ich mich bei unseren Podcast-Partnern Ticketmaster, bei König und Meyer sowie Antelope Audio. Macht's gut, habt noch ein paar schöne Tage. Ciao.